Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die EU und die USA haben einen ihrer wichtigsten Handelskonflikte entschärft. Die Spitzen der Europäischen Union und US-Präsident Biden vereinbarten bei einem Treffen in Brüssel milliardenschwere Strafzölle auf Güter wie Flugzeuge oder Wein für 5 Jahre auszusetzen. Die Abgaben waren im Zusammenhang mit einem jahrelangen Streit über Subventionen für die Luftfahrtindustrie verhängt worden. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sprach von einem neuen Geist der Zusammenarbeit im transatlantischen Verhältnis.
Tag 5 der amerikanischen Charmoffensive in Europa. US-Präsident Biden will Konflikte, die etwa sein Vorgänger geschürt hat, ausräumen, auch beim Treffen mit den EU-Spitzen. Amerika ist zurück. Wir hatten uns ja nie vollkommen zurückgezogen, aber jetzt ist wieder klar, es liegt im Interesse der Vereinigten Staaten, eine großartige Beziehung zur NATO und natürlich zur Europäischen Union zu haben. Deshalb werde man den Streit über unzulässige staatliche Subventionen für den US-Flugzeugbauer Boeing und den europäischen Airbus-Konzern nach 17 Jahren auf Eis legen und die damit verbundenen gegenseitigen Zölle für 5 Jahre aussetzen. Mit diesem Abkommen eröffnen wir ein neues Kapitel in unseren Beziehungen, denn wir hatten Rechtsstreitigkeiten und bewegen uns jetzt hin zu Kooperation im Luftfahrtbereich. Weitere Konfliktpunkte aber bleiben, etwa die von Trump eingeführten US-Strafzölle auf europäischen Stahl und Aluminium, die für einen Rückgang der Exporte um 40% gesorgt hatten. Eine Arbeitsgruppe soll in den kommenden Monaten Bewegung in die verfahrene Situation bringen, wie überhaupt eine Menge Arbeitsgruppen vereinbart wurden. Wir fokussieren uns auf 4 Bereiche der Zusammenarbeit: Covid, Klimawandel, Handel und Technologieentwicklung sowie Demokratie, Frieden und Sicherheit. Kooperation statt Konfrontation. Die transatlantischen Beziehungen hat der Biden-Besuch offenbar wiederbelebt.
US-Präsident Biden hat deutlich gemacht, dass er die EU im Gegensatz zu seinem Vorgänger nicht als Gegner, sondern als Partner begreift. Allerdings sollte sich die EU keine Illusionen machen. Zum einen bleiben auch unter Joe Biden Konflikte bestehen. Zum anderen erwartet der US-Präsident die EU an seiner Seite, etwa wenn es um den Umgang mit China geht.
Infolge sinkender Corona-Infektionszahlen nehmen immer mehr Bundesländer Einschränkungen zurück. So wird mancherorts die Maskenpflicht im Freien und an Schulen gelockert. Die Deutsche Gesellschaft für Intensivmedizin kündigte für die kommenden Wochen und Monate ein Ende der pandemischen Phase an. Covid-19 werde dann eine Erkrankung im Klinikalltag sein. Welche Lehren aus der Pandemie zu ziehen sind, darüber berieten Fachleute aus Politik, Gesellschaft und Medizin bei einem Kongress in Berlin.
Ohne PCR-Test darf niemand zum Hauptstadtkongress. Und statt 8000 Teilnehmern wie vor der Pandemie sind es diesmal nur 500 Wissenschaftlerinnen und Mediziner. 3 Tage lang diskutieren sie erste Lehren aus der Corona-Pandemie. Trotz sommerlicher Entspannung sei das Virus noch nicht besiegt.
Die Frage ist natürlich dann, wie es im Herbst weitergeht. Und es stimmt, natürlich wird der saisonale Effekt dann wieder in die andere Richtung schlagen. Das heißt, es wird eine Inzidenzerhöhung wieder geben.
Neue Mutationen könnten dann Nachimpfungen und verbesserte Impfstoffe nötig machen. Und so die Prognose, dann würden sich vor allem die Jüngeren infizieren. Auch wenn sie selten schwer erkranken, seien sie durch die Pandemie schon jetzt besonders belastet.
Da gibt es einfach Fenster, die kommen nie mehr zurück in der Identitätsfindung. Für unser einen in einer Berufskarriere sind 1,5 Jahre nicht so ein Drama wie für einen Jugendlichen, der in dieser Zeit, in der Pubertät beispielsweise, ganz zentrale Momente verliert.
Die Pandemie hat auch die Schwachpunkte im Gesundheitssystem deutlich gemacht. Intensivstationen hatten zum Teil große Probleme bis hin zu Überlastung. Es brauche dringend mehr Personal, um in Zukunft auf eine Pandemie vorbereitet zu sein.
Das führt uns auch zu dem Punkt, dass Intensivmedizin nicht unter ökonomischen Gesichtspunkten funktionieren darf in Deutschland, sondern Intensivmedizin und Notfallmedizin ist Daseinsvorsorge für die Bevölkerung. Und wenn ich Daseinsvorsorge betreibe, dann brauche ich auch eine Refinanzierung.
Fast ein Drittel der Pflegekräfte überlege, den Beruf zu wechseln, warnen die Intensivmediziner. Die Arbeitslast auf Intensivstationen müsse reduziert werden, um sie zu halten. Corona werde auch in den nächsten Jahren nicht verschwinden.
Und hier die Zahlen zur Infektionslage. Dem Robert-Koch-Institut wurden 652 neue Corona-Fälle gemeldet. Vor einer Woche waren es noch mehr als 1200. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt unter die Marke von 16. Die Corona-Pandemie hat zu einer Stärkung des Rechtsextremismus in Deutschland beigetragen. Das geht aus dem Verfassungsschutzbericht hervor, den Innenminister Seehofer heute gemeinsam mit Verfassungsschutzpräsident Haltenwang vorstellte. So hätten Rechtsextreme Proteste gegen staatliche Corona-Maßnahmen genutzt, um Anschluss an das bürgerliche Spektrum zu finden. Rechtsextremismus und Antisemitismus stellten weiterhin die größte Bedrohung für die Sicherheit in Deutschland dar, so Seehofer.
Berlin im vergangenen August. Demonstranten besetzen die Treppe zum Reichstagsgebäude, dabei Rechtsextreme und Reichsbürger. Dass Extremisten Corona-Proteste für sich nutzten, nennt der Innenminister bedrohlich.
Rechtsextremisten konnten wiederholt Seite an Seite mit bürgerlichen Demonstranten protestieren. Und so konnten sie wirkmächtige Bilder erzeugen und dem Protestgeschehen leider zu oft ihren Stempel aufdrücken.
Im Verfassungsschutzbericht beschreiben der Minister und der Verfassungsschutzchef den Rechtsextremismus als die größte Gefahr neben dem Antisemitismus. Die rechtsextreme Szene umfasst demnach 33.300 Personen. 13.300 davon gelten als gewaltorientiert. Gegenüber dem Vorjahr nahmen die Straftaten um 5,1% zu. Mit Blick auf den Linksextremismus appelliert der Verfassungsschützer, die Gewalt dort dürfe man nicht verklären. Auch dort zeige sich eine zunehmende Radikalisierung. Zu der Szene werden 34.300 Personen gezählt und davon 9.600 als gewaltorientiert eingestuft. Die Straftaten stiegen um 2,8%. Auch ein neues Phänomen von Extremismus wird beobachtet. Nicht klar links oder rechts. Das Ziel, die Delegitimierung des Staates.
Es wird deutlich, dass hier eine Agenda über die reine Mobilisierung zu Protesten hinausgeht und darauf abzielt, das Vertrauen in staatliche Institutionen und seine Repräsentanten nachhaltig zu beschädigen.
Die Pandemie habe die Bedrohungslage verschärft, so das Fazit von Minister und Verfassungsschutzpräsident. Denn Extremisten und Terroristen gehen nicht in den Lockdown. Die Opposition wirft den Sicherheitsbehörden Versäumnisse vor. Zu lang seien rechte Netzwerke unterschätzt worden, kritisieren die Grünen. Die FDP fordert eine Reform der Sicherheitsarchitektur. Die Behörden müssten landesweit effektiver zusammenarbeiten, um den Extremismus besser zu bekämpfen.
Das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr bekommt einen neuen Kommandeur. Brigadegeneral Ansgar Meyer wird zum 1. September die Spitzenposition bei der Eliteeinheit übernehmen. Zurzeit führt er das deutsche Kontingent in Afghanistan. Meyer folgt auf Markus Kreitmeier, der wegen einer Sammelaktion für zuvor aus KSK-Beständen verschwundene Munition in die Kritik geraten war. Die Einheit hatte wegen rechtsextremer Vorfälle immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. In der Slowakei wird der Prozess um den Mord an dem Journalisten Jan Kuciak neu aufgerollt. Das oberste Gericht hob die Freisprüche für den mutmaßlichen Drahtzieher der Tat und seine mögliche Komplizin auf. Die Staatsanwaltschaft habe neue Beweise vorgelegt. Kuciak und seine Verlobte waren Anfang 2018 erschossen worden. Der Journalist hatte über Verfilzungen zwischen Politik und Wirtschaft berichtet. In Osnabrück ist das Islamkolleg Deutschland eröffnet worden. In der staatlich geförderten Einrichtung sollen angehende Imame auf Deutsch ausgebildet werden. Laut Bundesregierung geht es um eine eigenständige und vom Ausland unabhängige Qualifizierung. Das Kursprogramm dauert 2 Jahre. Männer und Frauen nehmen daran teil. Es handelt sich um die erste verbandsübergreifende Einrichtung ihrer Art.
Mohammed Memedi ist einer der ersten 35 Kollegiaten am Osnabrücker Islamkolleg Deutschland. 20% von ihnen sind Frauen. Predigt, Lehre, Seelsorge, Koranrezitation. Der Unterricht ist praxisorientiert und findet komplett auf Deutsch statt.
Man bekommt hier die Professionalität schon mit. Vor allem, wenn man hier reinkommt und man sieht, hier, da sind hier zu so viele Primärquellen und man hat hier wirklich sehr viel investiert.
Finanziert wird das Islamkolleg zunächst vom Bund und dem Land Niedersachsen. Einfluss auf die Lehrinhalte hat der Staat nicht. Immer wieder stand in der Kritik, dass in deutschen Moscheegemeinden Imame aus anderen Ländern, etwa der Türkei, predigen und auch finanziert werden. Neben der deutschen Sprache fehle es den Imamen an Einfühlung in die hiesige Kultur. Auch der politische Einfluss der Türkei auf deutsche Gemeinden wurde immer wieder diskutiert. Das Islamkolleg jetzt ist verbandsübergreifend, legt Wert auf Unabhängigkeit.
Die Personen, die wir hier ausbilden, sind in der Regel in Deutschland beheimatet, sprechen Deutsch und wir hoffen, dass sie auch in den nächsten Jahren in den Gemeinden einen Beitrag zur Beheimatung des Islams in Deutschland leisten werden.
Allerdings nur 500 der 2500 muslimischen Gemeinden unterstützen das Kolleg. Unklar ist außerdem, wie die Moscheegemeinden die Imame, Seelsorger oder Gemeindemitarbeiterinnen nach ihrer Ausbildung bezahlen sollen, wenn sie nicht mehr wie bisher größtenteils aus dem Ausland bezahlt werden.
Noch knapp 50 Minuten, dann beginnt das erste EM-Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft. In München geht es gegen Weltmeister Frankreich. Wegen der Corona-Pandemie ist die Zahl der Zuschauer auf etwa 14.000 begrenzt.
Ein wenig EM-Feeling in München. Schon Stunden vor dem Anpfiff feiern deutsche und französische Fans bei bestem Wetter in der Innenstadt.
Ich freue mich absolut. Ich bin ganz glücklich, an eine Karte gekommen.
Vor allen Dingen nach Corona, dass man endlich mal was anderes sieht und auch mal zum Fußball darf.
Wir sind cool, ohne Problem. Wenn man gewinnt, ist es normal. Wenn wir nicht gewinnen, gewinnen die zwei anderen Spiele sowieso.
Ins Stadion dürfen 14.500 Fans. Auf jedem Ticket sind Zeitfenster für den Einlass vermerkt. 30 Minuten, um große Warteschlangen zu vermeiden. Die Erwartungshaltung bei vielen ist riesig.
Wir haben uns so drauf gefreut jetzt irgendwie, deswegen sind wir mega heiß jetzt auf das Spiel
und
über auf die komplette EM.
Zugang haben nur Getestete, Geimpfte oder Genesene. Es herrscht FFP2-Maskenpflicht und Alkoholverbot. Der Tagesablauf der Nationalmannschaft, Anschwitzen, Besprechungen, Spaziergang durch den englischen Garten. In einer Sicherheitskolonne geht es vom Hotel in Richtung Stadion. Ankunft um kurz nach 7:30. Die Spieler um Kapitän Manuel Neuer wirken konzentriert und selbstbewusst. Für Joachim Löw beginnt sein letztes Turnier als Bundestrainer. Und gleich zum Auftakt wartet die wohl schwierigste Aufgabe. Gegner Frankreich, der aktuelle Weltmeister, ist Topfavorit auf den Titel.
Lennart Brinkhoff in München. Für welche Aufstellung hat sich Joachim Löw denn nun entschieden?
Ja, es ist die erwartete Aufstellung geworden. Joachim Löw ist seiner Formation aus dem letzten Testspiel gegen Lettland komplett treu geblieben. Der Reihe nach Kapitän Neuer steht im Tor, Rüdiger, Hummels, Ginter in der defensiven Dreierkette. Gosens beginnt links und dann wird's interessant, Joshua Kimmich auf der rechten Seite. Das war die viel diskutierte Position. Kimmich gilt eigentlich als stärker im Zentrum. Da spielen aber Gündogan und Kroos und in der offensiven Dreierreihe spielen dann Müller, Gnabry und Havertz. Die Franzosen können mit ihren kompletten Topstars mit ihrer Wunschelf antreten und gelten in diesem Spiel auch als Favorit. Denn die deutsche Mannschaft war in den letzten Jahren eben nicht so erfolgreich und will mit diesem Turnier zurück in die Erfolgsspur finden, will nach der schlechten WM 2018 sich zurückmelden in den Top-Mannschaften auf dem europäischen Fußballkontinent. Die Franzosen sind überraschend optimistisch. Die Mannschaft von Didier Deschamps hat ein großes Ziel, nämlich nach der WM 2018 auch die EM in diesem Jahr zu gewinnen. Und die Deutschen haben eine schlechte Statistik, die sie noch verfolgt, denn seit 1987 hat es eine deutsche Mannschaft nicht mehr geschafft, ein Heimspiel gegen die Equipe Tricolore zu gewinnen.
Vielen Dank, Lennart Brinkhoff. Die anderen beiden Mannschaften in der deutschen Gruppe F haben ihr erstes Spiel gerade absolviert. Ungarn verlor im vollbesetzten Stadion in Budapest gegen Titelverteidiger Portugal mit 0:3.
Superstar Ronaldo und die Mission Titelverteidigung vor 65.000 Fans in Budapest. Höhepunkte erst in der Schlussphase. 84. Minute, abgefälschter Ball vom Dortmunder Guerreiro. Portugals Führung in der Entstehung sehr glücklich. Nach diesem Foul vom Leipziger Orban gab es wenig später Elfmeter für Portugal. Eine Angelegenheit für Cristiano Ronaldo. 87. Minute 0:2. Ronaldo in diesem Moment alleiniger EM-Rekordtorschütze. Und seinem insgesamt 10. ließ Ronaldo auch noch den 11. Turniertreffer folgen. In der Nachspielzeit traf er noch zum 3:0 Endstand für Europameister Portugal.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 16. Juni.
Morgen bestimmt das Hoch über Mitteleuropa unser Wetter. Dabei breitet sich heiße Luft bis in den Westen und Südwesten aus. In der Nacht halten sich in der Mitte einige lockere Wolken, die Richtung Osten auch mal dichter sind. Am Tag scheint die Sonne neben ein paar Schleierwolken für viele Stunden. Später bilden sich vom Westen über die Mitte bis in den Osten meist lockere Quellwolken. Einzelne Schauer sind die Ausnahme. In der Nacht 18 bis 6 Grad, am Tag 22 Grad an den Küsten und 35 Grad am Oberrhein. Am Donnerstag ist es sonnig und heiß, am Nachmittag und Abend im Westen örtlich heftige Gewitter. Am Freitag ist es Richtung Osten weiterhin sonnig, sonst neben Sonne Wolken, die Schauer und Gewitter bringen, örtlich auch Unwetter. Am Samstag Sonne und Wolken, gebietsweise dichte Wolken mit teilweise unwetterartigen Gewittern.
Um 22.30 Uhr hat Karen Mioska diese Tagesthemen für Sie. Ohne Einfluss von außen, was die Imam-Ausbildung in Deutschland für Muslime bedeutet und Korallen im Aquarium, wie australische Hobbyzüchter das Great Barrier Reef retten wollen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.